Das ist der Podcast unter uns. Der Podcast nur für Unterschleißheim. Und wie der Name schon sagt, alles, was hier besprochen wird, bleibt unter uns, unter Schleißheimern. Okay, los geht's.
»98 Marathons und dann lebensbedrohlich erkrankt. Vom Top-Athleten zum Reha-Fall. Der passionierte Unterschleißheimer Langstreckenläufer Stefan Schneiders zu Gast beim Podcast »Unter uns«. Hi Stefan, ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
Hi Sophie, ich freue mich auch und bin ganz gespannt, welche Fragen du heute für mich hast.
Wie hoch bist du im Leben gekommen?
Ach, eigentlich bin ich ganz hoch gekommen, bis auf den Kilimandscharo. Das war ja knapp unter 6000 Meter.
Das ist ja krass. Wie hast du das geschafft?
Ganz einfach zu Fuß.
Okay, dich hat keiner hochgetragen.
Nein, es hat keiner hochgetragen. Wir waren da mal zu sechst unterwegs. War ganz interessant. Diese Höhenetappen, da merkt man dann wirklich, wo die Leistungsgrenze ist, weil man ganz oben ist in den letzten 500 Meter Höhenmeter, dann merkt man schon ordentlich die Höhe und den Kopfschmerz, weil man das nicht so gewohnt ist.
Mhm.
War ganz interessant in Afrika.
Es gibt viele Menschen, die wollen mindestens einmal im Leben einen Marathon laufen. Du bist 98 gelaufen. Wie schafft man das?
Indem man ganz klein anfängt. Erstmal läuft man so 5 und 10 Kilometer Läufe, dann läuft man vielleicht mal Halbmarathon. Und 1986 habe ich angefangen mit Marathonlaufen. Da war ich aber wirklich noch sehr naiv, weil 1987 beim zweiten Marathon in München bin ich noch im Sweatshirt gelaufen, weil es da im Mai zu kalt war. Ja, das lacht so viel im Sweatshirt, das war etwas zu warm dann auf der zweiten Streckenhälfte.
Stefan, was macht man denn, wenn man während des Marathonlaufs auf Klo muss?
Bei den großen Marathons gibt es überall Toiletten, aber eigentlich ist es Kunst, sich so vorzubereiten, dass man während dem Marathon nicht aufs Klo muss.
Okay, wie macht man das?
Ja, man übt seine Ernährung. Also Beispiel am Abend vorher weiß man, was man isst. Üblicherweise sind eben Spaghetti-Partys mit Nudeln und einfachen Soßen. Und am Morgen vom Marathon weiß man genau, dass man früh frühstücken muss, um entsprechend Abstand zu haben. Man nimmt dann ein Brötchen mit ein bisschen Marmelade und dazu einen Tee und man weiß, was man verträgt. Also man probiert jetzt nichts aus, was total exotisch ist. Das wäre fahrlässig.
Wie bist du denn zum Laufen gekommen?
Zum Laufen gekommen bin ich schon ganz früh bei der Bundeswehr. Da gab es nämlich so 5000 Meter Wettkämpfe und da war ich immer ganz gut. Und so bin ich eigentlich zum Laufen gekommen und das habe ich eigentlich beibehalten später. Und als ich hier nach München war, sind wir auch sehr viel im Verein gelaufen. Wir sind dann an die Isar zum Training und sind dann an die Isar in Garching gestartet und die Isar aufwärts bis zum Deutschen Museum und dann durch den Englischen Garten wieder zurück.
Mhm.
So lange Läufe, 2,5 Stunden bis 3 Stunden als Trainingsläufe.
Mhm.
So kommt man eigentlich beim Marathon voran und ist entsprechend gut vorbereitet.
Wie viele Kilometer bist du dann so im Jahr gelaufen?
Also ich bin relativ wenig gelaufen, so zwischen 2000 und 2500 Kilometer.
Das klingt jetzt nicht so wenig.
Doch, das ist ganz wenig, weil das ist im Schnitt, wenn du das rausrechnest, ungefähr 50 Kilometer die Woche.
Mhm.
Und die eigentlichen Leute, die nur laufen, laufen weit über 100 Kilometer. Die laufen also eher 4.000 bis 5.000 Kilometer im Jahr. Aber ich habe einfach gar nicht so viel Kilometer laufen wollen und habe dann lieber alternativ ein paar Bergläufe gemacht oder bin mit dem Fahrrad gefahren und ins Fitnessstudio gegangen.
Mhm.
Also Laufen war zwar immer wichtig, aber das war nicht die einzige Sportart.
Ist es besser beim Training das zu kombinieren, dass man läuft und aber auch mal was anderes macht wie Bergsteigen und Fitnessstudio?
Also ich persönlich finde ja. Ich habe immer mehrere Sportarten gemacht und mir hat das einfach auch Spaß gemacht, in den Bergen zu laufen beispielsweise. Das ist eine ganz andere Belastung, das ist eine kurze Belastung, wo man an eine Leistungsgrenze geht dann. Und wenn man oben ist und im Ziel ist oder bei einer Siegerehrung, dann freut man sich auf Kaffee und Kuchen und solche Sachen und kann dann also wirklich ganz relaxed, ganz schnell wieder ganz normal sein, wohingegen eine Ausdauerleistung ja ganz was anderes ist.
Mhm.
Und wir haben da immer Spaß gehabt, wenn man am Wochenende trainiert hat, hat man eigentlich normalerweise sonntags die langen Läufe gemacht. Mhm. Und dann dienstagsabends haben wir immer unser normales Training gehabt. Da sind wir meistens so zwischen 12 und 15 Kilometer gelaufen. Also das ist relativ bescheiden eigentlich.
Weil du sagst, wir, seid ihr eine Trainingsgruppe gewesen?
Ja, ich bin ganz früh zum SV Lof gekommen und beim SV Lof sind wir eine echte Gruppe gewesen, die auch wirklich darüber hinaus zu Freunden geworden sind. Wir sind zum Beispiel sogar zusammen dann zu viert nach New York 1991 und haben New York Marathon gelaufen. Ach. Und das ist natürlich schon ein tolles Erlebnis, wenn du das nicht nur alleine machst, sondern wenn mit mehreren zusammen. Das war echt schon ein Riesenerlebnis.
Das schweißt ja total zusammen.
Ja.
Beim SV Lof bist du nach wie vor noch aktiv, oder?
Ja, da bin ich schon ewig aktiv. Ich habe ja schon 1995 angefangen mit der Abteilungsleitung Leichtathletik.
Ja.
Für fast 20 Jahre. Dann habe ich 25 Jahre lang den Lofer Osterlauf organisiert.
Mhm.
Und seit 2009 bin ich Vizepräsident. Also irgendwie bin ich fast mit dem SV Lof verheiratet.
Wie ist das bei einem Marathon?
Also bei einem Marathon habe ich immer am Anfang die Stadt erkundet sozusagen. Das ist ja so, ich habe ja vorhin gesagt, man trainiert auf einem Marathon. Das heißt, man läuft eigentlich am Anfang einen Marathon viel langsamer, als man laufen kann.
Mhm.
Also sozusagen wirklich mit angezogener Handbremse. Und da kann man eigentlich viel von der Stadt sehen. Ernst wird es beim Marathon in der zweiten Hälfte, insbesondere dann so ab Kilometer 30, wenn man dann versuchen muss, dieses Anfangstempo konstant zu halten.
Mhm.
Also ein vom Ergebnis her ein schöner Marathon ist, wenn die beiden Hälften gleich schnell sind, die erste und die zweite.
Okay.
Aber das ist sehr schwierig, das hinzukriegen. Und dann ist aber wirklich so, dass man in dem ersten zwei Drittel wirklich sich sehr viel anschauen kann und die Städte genießen kann.
Lenkt man sich damit auch ein bisschen ab von der Anstrengung?
Ja, man lenkt sich auch damit ab, dass man üblicherweise auf die Kilometerschilder schaut und immer schaut, wie schnell man denn die jeweiligen Kilometer gelaufen hat.
Mhm.
Das ist eigentlich das A und O zu wissen, weil man muss ziemlich genau wissen, welches Tempo man läuft.
Mhm.
Und man lenkt sich natürlich mit Sehenswürdigkeiten ab. Also nehmen wir mal ein Beispiel, wenn man durch das Brandenburger Tor in Berlin läuft, was ja 1990 zum ersten Mal offen war.
Mhm.
Das ist halt so ein Highlight, da freut man sich auch, wenn das Kilometer 41 ist und man eigentlich gar nicht mehr kann.
Das hast du schön beschrieben, also ist Laufen auch eine Kopfsache, nicht nur Kondition.
Aber selbstverständlich ist Laufen eine Kopfsache. Also nur Kondition reicht nicht und vor allen Dingen, wenn man zu viel will, dann verkrampft man auch und wird wahrscheinlich auch viel zu schnell starten. Also ich bin auch sehr stolz darauf, dass ich alle Läufe, die ich angefangen habe, auch beendet habe. Ich habe niemals irgendeinen Lauf aufgeben müssen.
Und man sieht ja auch manchmal, dass sich Leute überschätzen. Hattest du schon mal eine brenzliche Situation beim Lauf?
Brenzliche Situation würde ich nicht sagen. Ich habe mal einen Marathon in den Bergen gelaufen, den Swiss Alpin, und der geht in Davos 1800 Höhenmeter rauf und runter. Und da wird es brenzlig beim Berg runterlaufen, weil da gibt es Spezialisten, die stürzen an einem vorbei, wo man selber dann sagt, das kann gar nicht wahr sein. Das ist ja mehr ein freier Fall als wie ein Lauf. Und das ist dann schon sehr brenzlig, wenn man da in den Bergwelten auf weit über 2500 Meter so durch die Gegend jagt, muss man da wirklich sagen.
Kann Laufen süchtig machen?
Ach, ich würde das nicht als süchtig bezeichnen. Also ich habe ja die Laufschuhe auch immer mitgenommen, wenn ich beruflich unterwegs war. Ich glaube, da Laufen macht eher frei als süchtig. Also gerade wenn man in den großen Städten ist und irgendwelche Konferenzen oder Messen oder Meetings hat und wenn man dann morgens früh in der Stadt läuft und ein bisschen was sehen kann, wo noch gar nichts los ist, dann lernt man halt eine Stadt ganz anders kennen und nach dem Duschen ist und Frühstück ist man dann wirklich bereit für den Tag. Also süchtig würde ich das nicht nennen. Süchtig vielleicht nach Bewegung.
Du hast ja auch einige Tiefen erlebt. Magst du davon was erzählen?
Ja, 2018 hatte ich einen Hörsturz, ein Tinnitus. Mhm. Und das war schon ein einschneidendes Erlebnis, wenn du plötzlich von einem Tag auf den anderen ganz gar nichts mehr hörst. Mhm. Und dann war es auch so, also vielmehr so ein Riesenrauschen im Kopf hast. Und dann war es aber so, dass der Ohrenarzt gesagt hat, nach der Behandlung, da müssen wir doch mal genauer hinschauen. Und so habe ich zum ersten Mal ein MRT vom Kopf machen lassen. Mhm. Und dabei hat sich dann herausgestellt, dass ich einen Tumor habe im Kopf. Okay. Glücklicherweise ist der gutartig. Der ist zwar ziemlich groß, 23 mm, aber Gott sei Dank gutartig.
Mhm, okay. Und wo standst du da gerade im Leben? Also, wie kann man das
sagen? Da war ich voll in der beruflichen Karriere, kann man sagen. Und dann stellt sich schon die Frage, was macht man? Und die Behandlung von sowas ist, man bestrahlt sowas heutzutage. Das wurde in Großhadern gemacht. Und also eine stereotaktische Bestrahlung, die ist zwar, wie sagen, sehr gut verträglich, aber das ist schon ziemlich Aufwand, den man da betreibt.
Mhm. Das heißt, es wurde eigentlich massiv die Handbremse gezogen in deinem Leben. Musstest erstmal einen Stopp einlegen.
Ja, das war noch gar nicht mal der große Stopp. Der kam dann 10 Monate später.
Okay, was dann passiert?
Da war ein Schlaganfall, der nicht mehr kausal zwar mit dem Tumor in Zusammenhang gebracht werden kann, aber der zu einer ganzseitigen Lähmung rechte Seite geführt hat.
Okay.
Von einer Minute auf die andere sozusagen. Man konnte nicht mal mehr den Telefonhörer richtig bedienen. Und mit Notarzt nach Großhadern. Und die waren Gott sei Dank in der Notfallaufnahme so gut, dass die es geschafft haben, Arm und Bein schnell wieder funktionsfähig zu machen. Aber im Gesicht ist natürlich einiges hängen geblieben. Und wenn man sich die Bilder anschaut dann von 2019, sieht man auch bei mir ganz klar, wie da der Mundwinkel hängt und wie die Augen hängen. Der rechten Seite, das war schon ziemlich heftig. Also das war ein 2-wöchiger Aufenthalt in der Klinik, inklusive Schlaganfall intensiv. Das war eine echte Herausforderung.
Ja, yeah. Warum kam es dazu? Hast du da medizinische Hintergründe?
Man kann schwer erklären, warum solche Hirnblutungen passieren, so im Schlaganfall. Mhm. Man kann dazu aber sagen, dass man, wenn man ganz schnell in die entsprechenden Einrichtungen kommt, die Chance gut ist, dass man auch wenig zurückbehält. Mhm. Und da muss man sagen, da können wir in Deutschland wirklich stolz sein. Also die Notfallversorgung übers Rote Kreuz bis ins Krankenhaus und die Fähigkeiten im Krankenhaus, die sind sagenhaft. Mhm. Und wenn man in der Stroke Unit liegt, also da, wo die Schlaganfallpatienten sind und sieht, welche Leute wie schwer da getroffen sind, das macht schon sehr nachdenklich.
Okay. Was hat es mit dir gemacht? Also wie hat sich dann ab da dein Leben verändert?
Ich würde sagen, man lernt da wirklich Demut und Dankbarkeit, weil wenn man da wieder rauskommt und wieder entsprechend fit wird und die Chance hat, sich selber wieder fit zu machen, dann ist das, glaube ich, ganz wichtige Erfahrung. Und ich muss auch sagen, meine Kameraden und Freunde in der Fraktion, die haben mich damals auch nicht fallen lassen, haben mich also auf den Bildern mit dem schrägen Gesicht draufgelassen, während ich da geschaut habe, dass ich meine ganzen Behandlungen da entsprechend wieder hinkriege.
Mhm. Ja, Halt und soziales Umfeld ist in der Situation vermutlich sehr wichtig. Hast du dann beruflich einen Stopp eingelegt oder?
Ja, da habe ich einen beruflichen Stopp eingelegt und habe mich wirklich um die Gesundheit gekümmert. Und ich habe aber auch nicht nur die klassische Medizin ausprobiert, sondern ich habe sogar über Akupunktur dann versucht, diese Nervenbahnen neu wieder zu initialisieren, weil es ist so, beim Schlaganfall, wenn die Nerven absterben, die regenerieren sich nicht mehr, sondern da muss der Körper sozusagen neue Nervenbahnen bilden. Mhm. Sonst kann man zum Beispiel die Augen nicht mehr öffnen, den Mundwinkel nicht mehr heben, das muss alles neu angesteuert werden. Mhm. Und das geht eigentlich nur, wenn man sehr, sehr viel Training macht und sehr, sehr viel übt. Also bei der Akupunktur hatte ich über 200 Sitzungen.
Okay, und kannst du das empfehlen, ja?
Ja, das ist sicherlich begleitend ganz wichtig zu den anderen Sachen. Und ganz wichtig war natürlich auch, weil das Gleichgewicht gestört war, die ganzen Gleichgewichtsübungen, um das Gleichgewicht wieder hinzukriegen. Und da muss ich sagen, ein gestörtes Gleichgewicht, wenn man nicht mehr genau gerade stehen kann, das ist ganz übel. Mhm. Kann man aber trainieren, ist halt viel Arbeit.
Ja, für jemanden, der es gewohnt ist, hart zu trainieren, auch für den Sport, Nehme ich an, ist das dann eben auch ein Ehrgeiz, der da in dir entstanden ist, oder?
Ja, der Ehrgeiz ist vielleicht gar nicht mal das Alleinige, sondern einfach wieder fit zu werden. Das kann man als Ehrgeiz bezeichnen, aber ich finde, man braucht ein Ziel.
Ja.
Und das Ziel ist, dass man wieder selbstständig alles so machen kann, wie man sich das vorstellt. Und das ist natürlich nur zu machen, wenn man entsprechend sich darauf auch konzentriert und die Gesundheit die höchste Priorität dann gibt.
Mhm.
Und die anderen Sachen zwar mitmacht, weil gerade zum Beispiel Freundeskreis ist ja wichtig, Familie ist wichtig oder auch hier in unserem Fall das politische Umfeld. Aber das Hauptaugenmerk muss dann auf der eigenen Gesundheit liegen, weil wenn ich selber nicht gesund werde, dann komme ich auch sonst nicht weiter.
Mhm. Wie hast du es geschafft, dich wieder aufzurappeln?
Einfach durch Üben und natürlich durch positive Einstellungen, weil ohne positive Einstellung geht gar nichts.
Inwieweit bist du noch sportlich aktiv geblieben danach?
Ah, ich habe mir ja alle Sportarten wieder zurückerobert. Das ist, musst du dir so vorstellen, dass du die Sachen, die zum Beispiel Gleichgewicht erfordern, wie Radfahren, das musst du dann erstmal ganz vorsichtig wieder anfangen und dann fährst du halt natürlich nicht in der Hauptstraße, wo Verkehr ist, sondern fährst irgendwo in kleinen Nebenwegen hier im Bergelwald rum, bis du entsprechend wieder sicher bist. Und genauso geht das mit Bergwandern und anderen Sachen, da fängst du halt ganz klein an und da fängst du nicht auf einem 3000er an, sondern da fängst du auf den bayerischen Hausbergen an und suchst dir dann irgendwas, wo du mit der Gondel wieder runterfahren kannst, weil wenn das Runterfahren noch nicht geht, du musst dir also immer Step by Step die einzelnen Sportarten sozusagen wieder erobern. Und das habe ich eigentlich mit großer Freude gemacht.
Was kannst du vielleicht anderen noch mitgeben, die in ähnliche Situationen kommen oder gekommen sind?
Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich erstmal Rat holt und bei sowas, was zum Beispiel ansteht wie eine Operation, sich genau überlegt, wie, was man machen muss oder auch nachher, dass man natürlich nicht zu viel macht.
Mhm.
Und man braucht eben nicht nur den Willen, etwas zu machen, sondern man braucht auch die Überlegung, was kann ich wie machen und wie kann ich mir selber helfen lassen dabei.
Mhm.
Also man so ist nicht alleine, man kann, muss sich auch helfen lassen in so einer Situation.
Ja, Stefan, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch und ich freue mich, wenn es bei dir weiter bergauf geht.
Vielen Dank, Sophie, für die interessanten Fragen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Und ich sage danke fürs Zuhören. Und wie gesagt, das bleibt unter uns, gell?